die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Retention Pro, der Mitarbeiter Engagement und Employee Benefits Expo, die am 10. April live in Wiesbaden stattfindet. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Dr. Hubert Vogt über wie viel Gehaltsrunden bis zum neuen Entgelttransparenzgesetz, Tipps und Tricks zur Umsetzung. Dr. Hubert Vogt war 16 Jahre bei Accenture, zuletzt Principal Director Strategy, und hat vor 8 Jahren die Dr. Vogt Consulting mit dem Schwerpunkt Compensation und Benefits gegründet. Mit seinem Team von 5 Experten ist er unter anderem für Great Place to Work zuständig für das Audit und die Analyse zur Fair Compensation Zertifizierung. An der Stelle herzliche Grüße an Andreas Schubert von Great Place to Work, mit dem ich übrigens noch keinen Podcast gemacht habe. An dieser Stelle kurzer Shoutout. Andreas, sollten wir uns mal abstimmen, fällt mir gerade auf. Ja, zurück zu Dr. Hubert Vogt. Der lebt in München und hat eine Leidenschaft für Landschaftsfotografie. Herzlich willkommen, Dr. Hubert Vogt.
Ja, herzlich willkommen auch. Und ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Herr Petsch.
Ja, in unserem Vorgespräch, was ich ja immer vor unserem Podcast mit meinen Gästen führe, muss ich sagen, war ich echt so ein bisschen sprachlos, was mit dem ganzen Entgelttransparenzgesetz durch die EU da auf uns zukommt. Vor allen Dingen als Unternehmer dachte ich dann, das ist noch so weit weg, aber aus der HR-Sicht, 2 Gehaltsrunden stehen schnell vor der Tür. Mal die erste Frage, wen betrifft das denn, was da auf uns zukommt? Und ab wann wird es denn richtig ernst?
Ja, es betrifft letztlich alle Unternehmen ab 100 Beschäftigten mit der Berichterstattung. Es gibt eben auch für Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden schon einige Anforderungen, die zu erfüllen sind, nämlich einmal überhaupt eine Offenlegung der Kriterien, nach denen Entgelt festgelegt wird und auch zur Politik der Entgeltentwicklung im Unternehmen. Die Unternehmen müssen auch informieren über die Gehaltsspanne schon vor der Beschäftigung, also im Bewerbungsprozess. Und die Mitarbeitenden, die haben auch einen Anspruch auf Auskunft über die durchschnittlichen Gehälter der Männer und Frauen, die ähnliche oder vergleichbare Arbeit verrichten wie sie selbst. Und jeder Mitarbeiter hat auch einen Anspruch auf Schadensersatz, falls er schlechter gestellt ist als die Kollegen des anderen Geschlechts. Das gilt eigentlich schon ab Mitte 2026, wie gesagt, für alle Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten. Dazu kommen noch strenge Berichtspflichten und die staffeln sich so ein bisschen. Also Unternehmen ab 100 Beschäftigten, die müssen erst ab 2031 berichten, dann aber auch erst alle 3 Jahre wieder. Dann aber ab 150 Beschäftigten müssen die Unternehmen schon ab Mitte, also Juni 2027, Berichte abgeben und dann wieder alle 3 Jahre. Und Unternehmen ab 250 Beschäftigten, die müssen Berichte zum geschlechtsspezifischen Entgeltgefälle abgeben, ab Juni 2027 und dann jährlich. Was dabei eben das Thema ist, diese Berichte gehen über das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle im Vorjahreszeitraum, also über die Zeitspanne 2026, Juni 2026 bis Juni 2027. Und da darf dann schon in den Gehaltsdaten kein Gender Pay Gap mehr enthalten sein.
Okay, also heißt nicht die Stichtage sind entscheidend, sondern das jeweilige Jahr davor, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Genau so ist es.
Okay, und wenn man jetzt ja noch überlegt, gehen wir mal davon aus, ein Großteil der Unternehmen ist da noch nicht so perfekt aufgestellt. um sich da dann sozusagen richtig aufzustellen, brauche ich ja auch nochmal eigentlich ein, zwei Gehaltsrunden, um das irgendwie auszugleichen, ja, oder dahin zu kommen. Das heißt, das verkürzt ja eigentlich meine Reaktionszeit noch mehr.
So ist es. Das heißt, wir haben jetzt ja März, ja, 2025, und Sie haben jetzt noch 15 Monate Zeit, um eben ein geschlechtsspezifisches Entgeltgefälle aus Ihren Gehaltsdaten herauszubekommen. Und das ist eben, wenn Sie in den Zyklen der Gehaltsrunden denken, gar nicht mehr so viel.
Was versteht denn die Richtlinie unter gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit?
Ja, die Richtlinie, die hat hier sehr spezifische Anforderungen daran, wie eben gleichwertige Arbeit ermittelt wird. Letztlich ist die Vorgabe hier, dass diese Vergütungs- und Entgelthöhen auf Systemen einer geschlechtsneutralen Arbeitsbewertung basieren müssen. Und da definiert die Richtlinie auch ganz klare Kernfaktoren, wie gleichwertige Arbeit bestimmt wird. Es müssen nämlich Aspekte von Kompetenzen, Belastungen, Verantwortung und Arbeitsbedingungen mit einbezogen werden. Und das impliziert letztlich, auch wenn es nicht so direkt gesagt wird, eine analytische Stellen- oder Funktionsbewertung. Was jetzt dazu kommt, ist, in den meisten Tarifverträgen sind eher summarische Stellenbewertungsverfahren und Eingruppierungsverfahren etabliert. Das heißt, wenn es dabei bleibt, werden viele Betriebe nochmal ihre Stellenbewertung modernisieren müssen.
Das heißt, summarisch heißt, jemand, der lang dabei ist, darf mehr verdienen? Oder wie muss ich mir das als Nicht-Entgelt-Experte vorstellen?
Ja, das geht so. Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt so als Beispiel, ja, geistige Anforderungen, wie zum Beispiel, Sie müssen halt lesen, schreiben können und einfache Protokolle verfassen können. Sie haben psychosoziale Anforderungen, das heißt, Sie müssen sich regelmäßig mündlich verständigen können und mit den Kollegen argumentieren können. Und Sie haben körperliche Anforderungen, das heißt, irgendwelche besonderen manuellen Fertigkeiten zum Beispiel. Und noch eine gewisse Berufsausbildung ist gefördert. Und wenn Sie summarisch bewerten, nehmen Sie einfach geistig dieses Bündel, schauen sich die Stellen an und machen quasi so aus dem Bauchgefühl heraus ein Match und sagen, trifft eher, also diese Stelle, die ist eher dann auf der Anforderungsstufe 3, das ist dieses eine Bündel, dann gibt es noch ein anderes Bündel mit erhöhten oder verringerten Anforderungen in diesem Konglomerat und dann machen Sie das aus dem Bauchgefühl raus, ist das jetzt Stufe 1, 2, 3 oder 4. Bei einer analytischen Bewertung, ja, da gehen Sie ran und sagen, jetzt habe ich verschiedene Bewertungsdimensionen, wie zum Beispiel an Ausbildung und Erfahrung, an Kommunikation, an Entscheidungsfähigkeit, an die Komplexität der Aufgabenstellung, die zu bewältigen ist, oder auch Verantwortung wie Verantwortung für Personal, Budget und Ähnliches. Und dann bewerten Sie dann erstmal jede Stelle entlang der ersten Dimension, Ausbildung, Erfahrung, dann nach eben dem beruflichen Wissen, dann nach der Verantwortung und dann vergeben Sie für jeden Einzelaspekt einen Punktwert und machen danach wirklich mathematisch den Summenzug. Und das ist mit analytisch gemeint.
Okay. Und nochmal vorab, bevor wir jetzt vielleicht so in Hex reingehen, ja, so ein Trick, wie man damit umgeht, ja, und wie man sich dem vielleicht erstmal auch nochmal nähert. Was ist das Risiko sozusagen? Wie sehen die Strafen aus, die da irgendwie im Raum stehen?
Ja, die Risiken sind folgende. Speziell bei der Stellenbewertung geht es darum, wirklich erstmal festzustellen, welche Stellen sind überhaupt gleichwertig nach diesem Anforderungsniveau. Denn mit einer Funktionsbewertung können Sie ein Anforderungsniveau einer Stelle ausdrücken im Punktwert. Es gibt verschiedene Systeme, zum Beispiel wir haben ein eigenes Funktionsbewertungssystem, das hat eine Skala von 1 bis 1000 Punkten. Und dann können Sie sagen, alle Jobs, die in einem Range von 100 bis 200 Bewertungspunkten liegen, die liegen auf einer Anforderungsebene und sind eben vergleichbar. Ja. Und dann geht es noch darum, einzusortieren, was sind eigentlich die Jobfamilien? Ist jemand eher im HR tätig, im Finanzwesen, im Vertrieb, in der Produktion, in Forschung und Entwicklung? Und so aus der Schnittmenge Anforderungsebene und eben Funktionsfamilie, also Art der Tätigkeit, ergibt sich dann eine Gruppe von Arbeitnehmern, die gleichwertige Arbeit verrichtet. Und jetzt darf gemäß Richtlinie in keiner einzigen Arbeitnehmergruppe, die gleichwertige Arbeit verrichten, ein Entgeltgefälle, ein geschlechtsbedingtes Entgeltgefälle größer als 5% vorliegen. Und das ist die besondere Herausforderung, dass das nicht nur für das Gesamtunternehmen gilt, sondern für jede einzelne Arbeitnehmergruppe. Und letztlich ist das Risiko dann, wenn Sie das feststellen und nicht innerhalb von 6 Monaten dieses Entgeltgefälle in jeder Arbeitnehmergruppe, wo eins vorliegt, bereinigen, dann müssen Sie letztlich mit der Arbeitnehmervertretung gemeinsam eine Stellenbewertung vornehmen, eine Entgeltbewertung vornehmen, Ihr Vergütungssystem überarbeiten. Sie werden berichtspflichtig gegenüber einer behördlichen Überwachungsstelle. Das heißt, Sie müssen melden, was Ihr Gender Pay Gap entsprechend ist, welche Maßnahmen Sie mit der Arbeitnehmervertretung einleiten, den Fortschritt der Maßnahmen berichten und kontinuierlich dann in gewissen Intervallen, vermutlich jährlich, melden, um wie viel sich dann eben das Gender Pay Gap verringert hat. Okay. Das sind die besonderen Risiken an dieser Stelle.
Also vielleicht nochmal behördliche Überwachungsstelle. Wer wird da zuständig sein?
Das ist jetzt schwierig einzuschätzen. Da können entweder, weil bisher ist das Bundesfamilienministerium zuständig für das Entgelttransparenzgesetz, dass eben hier entsprechend diese Überwachungsstelle oder Meldestelle eingerichtet wird, oder bei der Gleichstellungsstelle des Bundes.
Und ich sage mal, mein Risiko beläuft sich dann im Wesentlichen auf die Regressansprüche von Mitarbeitern, richtig?
So ist es.
Darüber hinaus noch weitere Strafen, die da ins Haus stehen.
Es sind verschiedene Durchsetzungsmechanismen vorgesehen. Zum einen eben das Recht auf Auskunft. Das heißt, jeder Mitarbeitende und jede Mitarbeitende darf den Arbeitgeber danach fragen, was verdienen im Durchschnitt die männlichen Kollegen, die weiblichen Kollegen, die gleichwertige Arbeit verrichten wie ich. Und wenn ich dann aufgrund dieser Information den Eindruck habe, also beispielsweise aufgrund dieser Information, dann habe ich ein Recht auf Schadensersatz. Und dieses Recht auf Schadensersatz mache ich erstmal natürlich bei meinem Arbeitgeber geltend. Das kann ich persönlich machen, kann ich aber auch über die Arbeitnehmervertretung eben initiieren. Beide Möglichkeiten eröffnet die Richtlinie. Und wenn dem nicht stattgegeben wird vom Arbeitgeber, dann habe ich eben auch das Recht, entsprechend Klage einzureichen. Und was dann noch die Besonderheit ist, die Kosten des Verfahrens können durchaus auch dann dem Arbeitgeber aufgelastet werden, wenn ich als Arbeitnehmer begründeten Anlass hatte zu vermuten, ich sei benachteiligt, auch wenn das dann im Gerichtsverfahren so gar nicht festgestellt wird.
Nett. Ja, kommen wir doch mal zu, wie gehen wir daran sozusagen? Jetzt haben wir festgestellt, okay, es brennt, ne? Oder es könnte brennen, ne? Wie gehen wir vor? Was sind Ihre Tipps? Wie kriegen wir das Thema in den Griff?
Ja, zunächst mal, ein Tipp ist, sich wirklich gründlich zu informieren und mit der Richtlinie zu befassen. Was wir da als Hack eben auch bereitstellen, das ist auf unserer Webpage brandneu ein KI-Assistent zur Entgelttransparenzrichtlinie. Da können Sie alle Fragen, die Ihnen am Herzen liegen, direkt in den Assistenten eintippen. Sie haben auch eine Auswahl von vorgefertigten Fragen, die Sie einfach durch Klicken stellen können, und Sie können dann immer tiefer bohren. Und da erhalten Sie Auskunft zu allen Anforderungen, zu den Risiken, aber auch zu Best Practices, wie Sie eben hier vorgehen.
Jetzt habe ich mich informiert. Okay, wir verlinken das auch gerne in den Shownotes. Was ist jetzt sozusagen, wenn ich grundsätzlich weiß, worum es geht, wie gehe ich dann vor?
Ja, also wie kommen Sie überhaupt zur Compliance? Das heißt, das ist eigentlich ja im Wesentlichen sind es 5 Schritte. Sie müssen erstmal so die Grundlagen schaffen. Das heißt, da geht es wirklich darum, erstmal zu schauen, wie sieht Ihre Stellenarchitektur aus? Basiert die wirklich auf einer analytischen Funktionsbewertung? Haben Sie eben schon entsprechend Jobfamilien? Haben Sie auch entsprechende Gehaltsbänder? Das heißt, haben Sie überhaupt eine solide Basis, um überhaupt objektive Kriterien für die Entgeltfindung darlegen zu können? Und sind Sie da eben auch richtlinienkonform aufgestellt? Da spreche ich nochmal die analytische Stellenbewertung an. Wenn Sie das soweit mal überprüft haben, geht es darum, wenn Sie hier noch Handlungsbedarf haben, das natürlich dann auch entsprechend umzusetzen und die Systeme und Stellenarchitektur anzupassen. Der nächste Schritt ist dann wirklich mal zu schauen, wie sieht Ihr geschlechtsspezifisches Entgeltgefälle denn tatsächlich aus? Und da hat die Richtlinie auch sehr klare Vorgaben, was eben hier zu beachten ist und auszuweisen. Zum einen geht es auf der Ebene des Gesamtunternehmens darum, überhaupt erstmal das durchschnittliche Mediangehalt der Männer und der Frauen zu ermitteln, aber auch das Durchschnittsgehalt, also das arithmetische Mittel. Das sind einfach zwei unterschiedliche Verfahren. Es geht auch darum, auszuweisen, wie ist die Verteilung der Geschlechter in den verschiedenen Entgeltquartilen. Das heißt, die 25% der Mitarbeitenden, die am wenigsten verdienen, wie ist da der Frauen- und Männeranteil? Dann, wie ist es bei den 25% der Beschäftigten, die am zweitwenigsten verdienen? Dann, wie ist es bei den 25%, die am höchsten verdienen oder am zweithöchsten? Um einfach mal zu schauen, ist da überhaupt eine Unwucht drin zu Ungunsten des einen oder des anderen Geschlechts?
Aber jetzt könnte es ja sein, dass ich zum Beispiel in meiner Tätigkeiten mehr Männer beschäftige in einem unteren Helfersegment, sage ich mal als Beispiel, und dadurch ganz generisch sozusagen ein Geschlecht habe, was in der Einstiegskategorie, ich habe jetzt ein neues Wort gelernt, Entgeltquartier, ja, also in dem Entgeltquartier ganz unten halt ein Geschlecht hat. Ist das dann verwerflich?
Ja, da sprechen Sie ganz was Wichtiges an. Die Richtlinie eröffnet dann die Möglichkeit zu schauen, ob eben dieses Entgeltgefälle, das festgestellt wird, entweder auf Ebene des Gesamtunternehmens oder auch in einzelnen Arbeitnehmergruppen, die gleichwertige Arbeit verrichten, danach zu schauen, gibt es denn objektiv begründbare Aspekte, weshalb es eben hier ein Entgeltgefälle gibt. Das heißt, was Sie eben ansprechen, ist zum Beispiel das Anforderungsniveau der Tätigkeit. Das kann aber auch sein die Ausbildung, die jemand mitbringt, die Berufserfahrung, die Dienstjahre bei dem speziellen Unternehmen oder eben auch die Führungsverantwortung, die jemand hat. Und wenn das dann eben Aspekte sind, die ein Entgeltgefälle zwischen Männern und Frauen objektiv begründen, dann ist es für Regelungen der Richtlinie in Ordnung. Ich mache mal ein Beispiel. So typischerweise haben Sie ein unbereinigtes Entgeltgefälle bei deutschen Unternehmen so von 16% zwischen Männern und Frauen. Das können dann in einem Beispiel sein, dass Männer ein durchschnittliches Monatsgehalt von 5.000 Euro haben und Frauen ein durchschnittliches Monatsgehalt von 4.000 Euro, also 1.000 Euro erstmal geschlechtsspezifischer Unterschied. Und jetzt gehen Sie eben her und sagen und dröseln auf, diese 1.000 Euro Unterschied, wie lassen sich die erklären? Liegt es daran, dass eben zum Beispiel mehr Frauen oder mehr Männer eine höhere Ausbildung mitbringen, eine höherwertige Tätigkeit ausüben, stärker in Führungsfunktionen vertreten sind? Und oft ist es so, dass ich dann schon 700-800 Euro von diesem Entgeltunterschied objektiv erklären lasse, dass dann halt noch 200 oder 300 wirklich nicht erklärbar sind und damit diskriminierend. Und nur dieser diskriminierende Anteil der geschlechtsbedingten Entgeltlücke, der muss dann eben auch kompensiert werden.
Okay, das heißt, die Unternehmen brauchen extrem viel Expertise zukünftig in Gehaltsstatistiken, um überhaupt bewerten zu können, wie ist denn, was macht denn Führungserfahrung aus als Beispiel? Ne? Ist das...
So ist es.
300 oder 500 Euro Mehrwertgehalt.
Ja, und da helfen Ihnen tatsächlich statistische Verfahren. Üblicherweise sind es regressionsanalytische Verfahren. Und mit denen können Sie wirklich statistisch-mathematisch dingfest machen, was Sie gerade ansprechen, Herr Petsch. Nämlich, wie viel Gehaltsunterschied macht eigentlich eine höhere Führungsverantwortung aus? Wie viel Gehaltsunterschied macht eine schwierigere Tätigkeit und Aufgabenstellung eben aus? Und das können Sie dann auch wirklich in Euro bemessen. Und dann können Sie sehen, was ist dann noch der verbleibende Unterschied des Faktors Geschlecht, der dann tatsächlich diskriminierend ist und dann eben auch wirklich ausgeglichen werden muss.
Wo bekomme ich die Grunddaten her? Weil nur die Verfahren können es ja nicht sein. Oder ist das je unternehmensspezifisch? Also kann ich sagen, also bei mir ist Führungserfahrung 500 Euro mehr wert, ja, weil ich da einen totalen Wert drauf lege als Unternehmen. Und Unternehmen B sagt, Wissen, ja, also Ausbildung, deutlich mehr wert als Erfahrung, ja, das werte ich anders. Ist das so? Ist das unternehmensspezifisch oder ist es ja eher statistisch gesehen, dass sozusagen über alle deutschen Unternehmen es irgendwo eine Gehaltsstatistik gibt, die nachher mir verrät, wie viel darf Führungserfahrung mehr wert sein?
Ja, also die Richtlinie, die denkt da sehr klar pro Unternehmen. Das heißt, es geht wirklich darum, um hier die Entgeltgerechtigkeit innerhalb des Unternehmens. Das ergibt sich eigentlich schon allein auch daraus, dass oftmals größere oder finanzkräftigere Unternehmen auch grundsätzlich höhere Gehälter zahlen können als kleine und mittelständische Unternehmen. Und da können sie nicht arbeitsmarktübergreifend eine Gehaltsgerechtigkeit erzielen, sondern das ist immer die Binnenbetrachtung innerhalb des Unternehmens und wie es dann eben in dem, ja, nicht nur im Entgeltgefüge, sondern überhaupt in dem ganzen Jobarchitektur und in den ganzen Karrieremodellen des Unternehmens, wie sind da welche Faktoren eben dann tatsächlich gewichtet. Das heißt, tatsächlich nehmen Sie dann eben vom einzelnen Unternehmen zum einen die gehaltsbezogenen Daten, mhm, ja, also zum Beispiel Grundgehalt, variables Gehalt, Zulagen, Benefits, und nehmen dann eben noch mitarbeiterbezogene Daten, wie jetzt zum Beispiel eben die Ausbildung, die Berufserfahrung oder das Dienstalter beim Unternehmen. Und sie nehmen auch arbeitsplatzbezogene Merkmale hinzu, wie zum Beispiel jetzt eben die Komplexität der Tätigkeit oder eben die Verantwortung, die mit der Tätigkeit eben verbunden ist. Sie können noch Faktoren mit dazu nehmen, wie den Standort, an dem der Mitarbeiter angestellt ist, und können daraus dann eben genau dieses Modell statistisch ableiten, welcher Faktor hat welche Wertigkeit in Bezug auf das Gehalt und was verbleibt dann eben noch diskriminierend.
Heißt aber dann, jedes Unternehmen wird in Zukunft sein eigenes Modell eigentlich entwickeln müssen.
So ist es.
Dort richtig sicher, in Anführungszeichen, zu argumentieren.
Ja, also unsere Erfahrung ist, dieses eigene Modell hat ja zwei Facetten. Einmal, weil es die eigenen Daten des Unternehmens sind. Das heißt, dadurch ist es schon ein eigenes Modell. Mhm. Und es gibt ja auch so Standardmodelle, um die geschlechtsspezifische Entgeltlücke statistisch zu fassen. Mhm. Eines davon, mit dem auch wir gern arbeiten, ist LOGIP, Lohngleichheit im Betrieb. Wird auch vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend empfohlen, wird er in der Schweiz bei der Gleichstellungsstelle des Bundes entwickelt, ist wissenschaftlich überprüft und anerkannt. Und da schafft man es oft, sagen wir mal so, wenn man sagt, das unbereinigte Entgeltgefälle in Deutschland ist so im Schnitt bei 16%. Wenn Sie mit solchen statistischen Verfahren arbeiten, bekommen Sie die geschlechtsbedingte Entgeltlücke, die diskriminierende also, oftmals schon auf ein Niveau von 6% ausgewiesen. Das heißt, Sie können eigentlich 12% schon anhand objektiver Faktoren begründen. Und wenn Sie dann noch in dieses Erklärungsmodell unternehmensspezifische Faktoren mit reinnehmen, also wie zum Beispiel eine unternehmensspezifische Funktionsbewertung und deren Ergebnis als Punktwert, oder wenn Sie noch ein Performance Rating mit reinnehmen, dann ist es oft so, dass Sie einen noch viel höheren Anteil objektiv erklären können und dass die frauenbenachteiligende Entgeltlücke dann oftmals noch im Bereich von 2% oder wenn jemand schon sehr gut angefangen hat, vielleicht auch auf 0% schon bringen können. Das heißt, ja, für Unternehmen ist es einfach wichtig, hier mit erprobten und auch wirksamen Methoden zu arbeiten, um einfach falsche Gehaltsanpassungen zu vermeiden.
Okay. höre ich jetzt raus eigentlich, überspitzt gesagt, mit reichlich Know-how, ja, und Argumentationsgrundlage, kann ich eigentlich in vielen Fällen wahrscheinlich schon unter die 5% kommen. In vorauseilendem Gehorsam aus dem Bauchgefühl heraus zu agieren, ist bestimmt der schlechteste Hack.
So ist es. Und die Voraussetzungen sind tatsächlich gut, wenn Sie hier mit einem profunden Handwerkszeug und Methodenkoffer arbeiten, dass Sie da schon mal einen Großteil des Entgeltgefälles objektiv erklären können. Wichtig ist es auch, diese Methodik gut anzuwenden, weil wenn Sie hier das Entgeltgefälle zwischen Frauen und Männern nicht sauber aufdröseln und Gehaltsanpassungen vornehmen, kann es schnell sein, dass dann auch die Männer benachteiligt sind. Und wenn dann jemand genauer nachrechnet, kommen sie in doppelten Zugzwang, weil dann haben sie zunächst die Gehälter der weiblichen Mitarbeiter nach oben angepasst und dann, weil die Entgelttransparenzrichtlinie ja für beiderlei Geschlecht gilt, müssen sie dann im zweiten Zug nochmal die Männergehälter nach oben anpassen.
Ja, wohl dem, der es kann, sage ich mal. Jetzt sind wir ja auch ziemlich viel im Bereich Recruiting und Talentmanagement unterwegs. Was bedeutet denn diese Transparenz im Bewerbungsprozess konkret?
Ja, die EU-Entgelttransparenzrichtlinie hat ganz klar einen Passus, der sagt, Entgelttransparenz ist auch vor der Beschäftigung zu schaffen. Das heißt, schon im Einstellungsverfahren muss den Kandidaten, den Bewerbern, offengelegt werden, was ist der Gehaltspunkt oder auch die Gehaltsspanne für die Stelle, die eben ausgeschrieben ist. Und das muss so rechtzeitig mitgeteilt werden, dass quasi der Bewerber vor Abschluss des Arbeitsvertrages auch die Möglichkeit hat, aufgrund dieser Information seine Entscheidung für sich zu treffen, will er diese Stelle eben antreten oder nicht, oder will er beim Gehalt nochmal entsprechend intensiver mit dem Unternehmen drüber sprechen. Und es ist aber offen gelassen, sagen wir mal, im Bewerbungsprozess, wie genau diese Transparenz zu schaffen ist. Es gibt die Möglichkeit, das schon in der Stellenausschreibung zu veröffentlichen, hat seine Vor- und Nachteile, hängt immer vom einzelnen Unternehmen ab, bei der Einladung zum Bewerbungsgespräch oder spätestens während des Bewerbungsgesprächs.
Und das heißt nochmal, um das klar zu bekommen, ich muss in Zukunft die Gehaltsspanne kommunizieren. Also im Moment, wenn ich jetzt ein Gehalt ja in der Stellenanzeige kommuniziere, ist das ja eigentlich das Gehalt, was ich sag mal, als Arbeitgeber gerne bereit wäre, für diese Stelle sozusagen auszugeben. Ja? Das ist aber tendenziell gerade beim Einstieg ja eher vielleicht am unteren Ende der Gehaltsspanne. Macht das Rekrutieren dann ja auch nicht einfacher.
Das ist wohl richtig, ja. Wo es da, sagen wir mal, drauf ankommt, ist halt wirklich eine gute Stellenarchitektur zu haben mit entsprechenden Gehaltsbändern, die pro Stelle hinterlegt sind. Weil was Sie ja ansprechen, ist, dass es eben auch an viele ja gesuchte Spezialistentätigkeiten gibt, vielleicht im Bereich künstliche Intelligenz, Softwareentwicklung, vielleicht auch Vertrieb, wo Sie einfach die Cracks brauchen, denen Sie auch höhere Gehälter anbieten müssen. Und wenn Sie eben Ihr Gehaltsgefüge so segmentieren, dass Sie halt auch klar herausarbeiten, was sind für Ihr Unternehmen so die erfolgskritischen Jobs, ja, wie zum Beispiel KI-Experten, Softwareentwickler, und da die Gehaltsbänder entsprechend am Markt ausrichten, haben Sie halt die solide Basis, wenn Sie diese Gehaltsbänder dann halt auch an Ihre Bewerber kommunizieren, dass Sie da wettbewerbsfähig sind.
Ja, gibt es noch Punkte, wo Sie sagen würden, da sollte ich besonders drauf achten, wenn ich mich dem nähere?
Ja, was sind so kritische Punkte? Also zunächst mal würde ich sagen, es würde durchaus Sinn machen, da haben wir auch ein Angebot dafür, einfach mal so eine Bestandsaufnahme zu machen oder einen Quick-Check. Ja, wir haben da einfach die kritischen Punkte der Richtlinie anhand von 20 Leitfragen auf den Punkt gebracht und innerhalb von 15 Minuten können Sie hier eine Bestandsaufnahme machen und sehen, wo haben Sie eben im Hinblick auf die Umsetzung der Richtlinie schon die Vorarbeiten gemacht, wo besteht noch Handlungsbedarf, und sie bekommen auch Handlungsempfehlungen, was noch an Hausaufgaben zu erledigen ist. Dass man hier einfach auch frühzeitig eine Arbeitsgruppe einfach im Unternehmen aufstellt, die sich dann auch konzentriert um diese Aspekte kümmern kann. Denn die Richtlinie hat doch vielfältige Anforderungen. Es sind eigentlich 5 Anforderungsbereiche, die umzusetzen sind. Ja, sie haben dieses Entgelttransparenz vor der Beschäftigung. Dann haben sie aber auch die Pflicht zur Entgelttransparenz hinsichtlich der Kriterien, nach denen Entgelt festgesetzt wird, wonach eben auch die Entgeltentwicklung während der Beschäftigung eben erfolgt. Und sie brauchen da einfach ein objektives Vergütungssystem, das sie erklären und kommunizieren können, wo auch jeder Mitarbeiter nachvollziehen kann, warum ist sein Gehalt so und warum wird sein Gehalt so und so angepasst oder auch nicht angepasst. Das Auskunftsrecht müssen sie umsetzen. Das ist der 3. Punkt. Dann haben sie eben das Thema des Entgeltberichtswesens, dass sie eben über ihre Entgeltlücke berichten müssen. Auch dieses Berichtswesen muss geplant, aufgesetzt und in Gang gesetzt werden. Und sie haben eben das Thema, dass wenn sie in diesen Arbeitnehmergruppen die gleichwertige Arbeit verrichten, so als 5. Punkt, wirklich ein Entgeltgefälle größer als 5% haben, müssen sie gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung eine Entgeltbewertung vornehmen. Und wenn sie keine Arbeitnehmervertretung derzeit haben, dann sind sie verpflichtet, gemeinsam mit ihren Mitarbeitern eine entsprechende Vertretung eben für diesen Zweck zu benennen.
Mhm. Da kommt auch durch die Hintertür noch was Neues auf uns zu dann.
So ist es, ja. Und weshalb das halt alles so brisant ist, zum einen sind tatsächlich im Gegensatz zu dem jetzigen deutschen Entgelttransparenzgesetz sind erstmals handfeste Sanktionen vorgesehen. Wenn man so salopp formulieren will, das jetzige Entgelttransparenzgesetz ist so ein zahnloser Tiger. Ja, da sind viele gute Absichten dahinter, aber die werden einfach nicht forciert. Und die EU-Entgelttransparenzrichtlinie erlegt den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ganz klar auf, eben den Unternehmen auch Geldbußen abzuverlangen, und die sollen sich entweder nach dem Bruttojahresumsatz oder nach der Entgeltsumme des Unternehmens richten, prozentual. Es kann auch so weit gehen, dass Unternehmen von öffentlichen Aufträgen oder Vergabe von Konzessionen ausgeschlossen werden, wenn sie die Entgeltlücke nicht entsprechend schließen. Und was wir vorher schon angesprochen hatten, das Recht auf Schadensersatz übt natürlich hier auch nochmal Handlungszwang aus.
Mhm. Sehen wir es doch mal positiv. Wenn man das im Griff hat, stellt man sich aber als Arbeitgeber auch durchaus im Bewerbungsprozess deutlich attraktiver dar.
Natürlich. Also es ist ja so, wir sprechen jetzt hier, sagen wir mal, immer ein bisschen skeptisch über die Richtlinie, aber grundsätzlich hat die ja ein absolut positives Anliegen, wo ich auch völlig dahinter stehe. Ja? Es geht um eine echte Gleichstellung der Geschlechter im Berufsleben, und zwar spezifisch durch Fairness bei der Vergütung. Also erstmals auch in Hard Facts ausgedrückt, ja, weil das kann ich messen und zählen und kann dann auch sagen und objektiv feststellen, ja, bei diesem Unternehmen sind Männer und Frauen tatsächlich gleichgestellt an den harten Fakten. Es geht auch grundsätzlich um eine gerechte Entgeltkultur, in der Männer und Frauen für gleiche oder gleichwertige Arbeit gleich bezahlt werden. Das impliziert aber auch darüber hinaus eigentlich, dass ein Unternehmen ein grundsätzlich gerechtes Vergütungssystem entwickeln muss. Mhm. Ja, wo auch die Mitarbeitenden, egal welchen Geschlechts, zueinander fair behandelt werden. Und wissen, dass sie eben hier wirklich aufgrund der Art der Tätigkeit, die sie verrichten, aufgrund der Leistung, die sie bringen, angemessen vergütet werden. Und dass es nicht so eine Schattenwirtschaft gibt oder so, ja, einen Nasenfaktor, wonach das Gehalt bemessen ist. Dass ich mich halt auch darauf verlassen kann, dass wenn ich für meine Leistung und meine Art der Tätigkeit einen gewissen Betrag bekomme, dass die Kollegen da eben auch in der gleichen Größenordnung vergütet werden. Und damit das halt auch eintritt, hat eben diese Richtlinie auch diese Transparenzförderungen und auch diese Durchsetzungsmechanismen, so dass es dann auch tatsächlich gelebte Praxis wird.
Ja, bleibt spannend im HR und auch als Unternehmerin oder Unternehmer. Ja, vielen Dank für die... Ja,
darf ich noch was ergänzen?
Natürlich.
Ja. Ja, weil Sie hatten ja danach gefragt, was sind die positiven Aspekte, ja? Und wenn Sie tatsächlich diese Entgeltgleichheit für Ihr Unternehmen erzielt haben, dann stärken Sie natürlich auch Ihre Strahlkraft als Arbeitgeber, ja? Und da bieten wir auch als Hack ganz klar die Zertifizierung und das Siegel Fair Compensation an. Damit können Sie auch sichtbar machen für die Öffentlichkeit, für die Bewerber, aber auch nach innen zur Stärkung Ihrer Unternehmenskultur, dass Sie tatsächlich geschlechtergerecht und diskriminierungsfrei vergüten. Fair Compensation schützt Sie eben auch vor all diesen Schadensersatzforderungen und Bußgeldern. Und letztlich steht Fair Compensation dann halt auch hier als Siegel für diskriminierungsfreie Vergütung. Und es erleichtert Ihnen letztlich auch die Berichtslegung, weil Sie mit der Zertifizierung auch all die Berichte bekommen, die Sie für die Behörden und für die Überwachungsstelle eben auch brauchen.
Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen sozusagen. Ne?
So ist es.
Ja, herzlichen Dank, Dr. Hubert Vogt. Danke für Ihren Input.
Ja, herzlichen Dank, Herr Petsch, für das angenehme Interview. Ich hoffe, dass wir hier auch für Ihre interessierte Hörerschaft einen Mehrwert schaffen.
Ja, bin ich sicher. Und wenn ihr nochmal da draußen die einzelnen Punkte nachlesen wollt, wir haben es wie immer für euch als Checkliste zusammengefasst, findet ihr auf hrm.de. Und dort findet ihr natürlich auch das Profil von Dr. Hubert Vogt und könnt da auch direkt in Kontakt treten. Ansonsten, wen das Thema weiter interessiert, natürlich die Retention Pro in Wiesbaden kann ich euch ans Herz legen. Wir haben auch eine Online-Konferenz zum Thema Retention einmal im Jahr. Da wird es auch um solche Themen gehen. Von daher glückt auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.